Eisenbahnbrücke im Berliner Westen dürfen seit 22 Uhr keine S-Bahnen mehr fahren. Betroffen sind die Ringbahnlinien S41 und S42 sowie die S46. Der Abschnitt zwischen Westend und Halensee ist unterbrochen, und zwar in beiden Richtungen. Dort fahren ersatzweise Busse, die halten auch direkt am zentralen Omnibusbahnhof ZOB. Nach Angaben der Autobahn GmbH muss die Brücke mit Stützen abgesichert werden. Bis die aufgebaut sind, dürfen keine Bahnen darunter herfahren. Wie lange das dauert, ist unklar. Die Autobahn GmbH hat die Ringbahnbrücke vor einer Woche überraschend gesperrt, weil sich ein Riss in einem Träger der Brücke vergrößert hat. In Berlin fahren seit dem frühen Morgen wieder U-Bahnen, Straßenbahnen und Busse. Der Warnstreik bei der BVG ist nach 2 Tagen zu Ende. In den nächsten beiden Wochen sind weitere Warnstreiks ausgeschlossen. Anke Michel, RBB 24.
Die Stimmung zwischen der Gewerkschaft Verdi und der BVG war zuletzt frostig. Ab heute sollen die ehemaligen Ministerpräsidenten Platzek und Ramelow in einem Schlichtungsverfahren eine Lösung in dem Tarifkonflikt finden. Scheitert die Schlichtung, droht ein unbefristeter Arbeitskampf, denn Verdi hat vorgestern unter den eigenen Mitgliedern eine Urabstimmung eingeleitet. Daran hält die Gewerkschaft fest.
In Brandenburg soll heute die Frage geklärt werden, wer für Rettungseinsätze bezahlen muss. Ministerpräsident Woidke berät darüber am Mittag mit den Landräten und Krankenkassen. Seit Anfang des Jahres zahlen die Kassen nur noch Pauschalen für Rettungsfahrten. Weil sich nicht alle Landkreise mit den Kassen geeinigt haben, müssen Patientinnen und Patienten teilweise bis zu 200 Euro selbst zahlen. Die Landesvertreterin der Ersatzkassen für Berlin und Brandenburg, Celia, sagte im RBB 24 Inforadio, sie hoffe auf eine schnelle Einigung. Sie forderte von den Landkreisen, die Rettungsfahrten transparent abzurechnen. Die Kassen werfen den Kreisen schon länger vor, immer höhere Kosten anzugeben. Spitzenvertreter von SPD und Union haben sich vor der entscheidenden Verhandlungsrunde für eine Koalition optimistisch geäußert. Sowohl SPD-Generalsekretär Miersch als auch CSU-Landesgruppenchef Dobrindt äußerten sich im ZDF überzeugt davon, dass die Gespräche erfolgreich sein werden. Miersch rief dazu auf, miteinander auf Augenhöhe zu sprechen. Dobrindt forderte, dass alle über ihren Schatten springen müssten. Die Gespräche auf Führungsebene fangen am Nachmittag in der Berliner SPD-Zentrale an. Hauptstadtkorrespondent Björn Dake.
Jetzt ist die Hauptverhandlungsgruppe gefragt. 19 Politikerinnen und Politiker aus CDU, CSU und SPD. Ihr Ziel? Aus den Papieren der Arbeitsgruppen einen Koalitionsvertrag machen. Eine der offenen Fragen: Wie viele Steuern sollen Besserverdiener künftig zahlen? Wie lange die Kompromisssuche dauern wird, ist nicht abzusehen. Die Rede ist von einem harten Stück Arbeit. Einen Zeitplan nennen die Verhandler mittlerweile nicht mehr.
Die deutsche Automobilwirtschaft setzt wegen der neuen Zölle der US-Regierung auf schnelle Verhandlungserfolge. Die Präsidentin des Verbandes VDA, Müller, hat im RBB 24 Inforadio gesagt, sie sei auf die Ankündigung von Präsident Trump vorbereitet gewesen. Trump hat gestern Nacht die Einfuhrzölle für Autos in die USA verzehnfacht. Müller hat noch einmal eine robuste europäische Antwort gefordert. Sie begründete ihre Hoffnung auf Verhandlungserfolge damit, dass schon rund 900.000 Autos von deutschen Herstellern in den USA produziert würden. Auch US-Unternehmen seien auf offene Märkte angewiesen, so Müller. Russlands Präsident Putin schlägt vor, die Ukraine vorübergehend unter UN-Verwaltung zu stellen. Ziel soll demnach sein, eine Neuwahl durchzuführen. Laut Putin könnte Russland mit einer neuen ukrainischen Regierung dann über einen Friedensvertrag verhandeln. Putin deutete an, den Vorschlag mit den USA zu besprechen. Das Weiße Haus hat sich allerdings schon ablehnend geäußert. Mit seinem Vorschlag hat Putin nochmal deutlich gemacht, dass er den ukrainischen Präsidenten Selenskyj nicht als legitimen Verhandlungspartner sieht. Dessen Amtszeit ist offiziell im Mai vergangenen Jahres zu Ende gegangen. Laut der Ukraine ist eine Wahl unter Kriegsrecht aber nicht zulässig. Und wie gerade gemeldet wird, hat es in Thailand und Myanmar ein schweres Erdbeben gegeben. Nach Angaben der US-Erdbebenwarte hatte es die Stärke 7,7. Die Folgen sind noch unklar. In ersten Berichten ist von Gebäuden in der thailändischen Hauptstadt Bangkok die Rede, die ins Wanken gekommen sind. Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter: Heute wird nach Nebelauflösung mit viel Sonne der wärmste Tag der Woche bei Temperaturen bis 19 Grad. Aktuell in Berlin-Steglitz 1 Grad und in Friedrichshagen 3, in Senftenberg 3 und in Dahme-Mark minus 2. Morgen wechselnd bewölkt, meist trocken bei 12 bis 16 Grad. Die Zeit 8:05 Uhr.
Radio 3 am Morgen mit Anja Herzog.
Und einen schönen Freitagmorgen wünsche ich Ihnen. Der wärmste Tag der Woche steht bevor mit Sonne und 19 Grad. Machen Sie was draus.
It's alright, sit for a while. It's alright, give me a smile. It can't be all that bad, though the sun don't shine. Tell me how did it all start? Tell me how he broke your heart. It can't be all that bad, though you're sitting in the dark. Well, mama said he'd do me wrong. Papa said let him be. That can comfort me. It's alright, it won't be long. Time will bring a happier song. Let the sun refuse to shine, just turn the spotlights on.
Meier ist das mit Spotlights vom Album, das auch so heißt, Spotlight on Jazz von 2018. 9:09 ist es.
Die Frage des Tages auf Radio 3. Heute mit Nicole Diekmann.
So, die Koalitionsverhandlungen zwischen CDU, CSU und SPD gehen heute in die entscheidende Phase. Am Montag hatten die Arbeitsgruppen ja ihre Ergebnisse vorgelegt. In wichtigen Fragen allerdings zeichnet sich ab, dass eine Einigung wohl schwierig wird, vor allem beim Thema Migration. Friedrich Merz hat im Wahlkampf ja eine harte Linie angekündigt, will Asylsuchende an der Grenze zurückweisen. Die SPD allerdings, die trägt das nicht mit. Der Streit um die Migrationspolitik könnte den CDU-Vorsitzenden nach der Lockerung der Schuldenbremse zum zweiten Mal zwingen, seine Positionen grundlegend zu ändern. Kann Friedrich Merz als Kanzler noch glaubwürdig sein? Das ist unsere Frage des Tages an die Journalistin Nicole Diekmann. Frau Diekmann, guten Morgen. Was meinen Sie?
Guten Morgen. Nee, also das kann er nicht. Sollte er das überhaupt je vorgehabt haben, dann ist das ganz glasklar schon jetzt gescheitert. Dabei ist er zwar höchstwahrscheinlich der Nächste, aber noch ist er ja gar nicht Kanzler, der Friedrich Merz. Sie haben es gerade erwähnt, das Thema Schuldenbremse. Ich denke, dazu ist alles gesagt. Nur einmal zur Erinnerung, im jüngsten Politbarometer des ZDF haben 73% der Befragten angegeben, dass wegen Merz plötzlichen Kurswechsel in der Schuldenpolitik der Vorwurf der Wählertäuschung berechtigt sei. Das lasse ich mal so stehen und gehe dann rüber zum Thema Asyl und Migration. Noch vor wenigen Wochen im Wahlkampf hat der Kanzlerkandidat Friedrich Merz in Wort und Inhalt richtig ordentlich Gas gegeben. Von einem Scherbenhaufen einer seit 10 Jahren fehlgeleiteten Asyl- und Einwanderungspolitik in Deutschland hat er da gesprochen und gesagt, das Maß sei, ich zitiere weiter, endgültig voll. Dauerhafte Grenzkontrollen, einen sofortigen Stopp illegaler Einreisen hat er noch im Januar angekündigt. Und Zweifel daran, dass das rechtlich überhaupt machbar sein könnte, hat er damals einem Ziel untergeordnet, nämlich dem Ziel, gewählt zu werden. Unbefristete Grenzkontrollen hat Merz interessierten Wählern versprochen und von Zurückweisungen an der Grenze in Asylfällen. Ein faktisches Einreiseverbot. Das war die Formel, auf die er das gebracht hat. Und nicht nur das, sondern obendrein dann auch noch. An Tag 1 seiner Kanzlerschaft hat er angekündigt, wollte er von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch machen. Sprich, im Zweifel über die Köpfe seines Kabinetts hinweg einfach mal ein Machtwort sprechen. Das erinnert, und ich glaube, das hat Friedrich Merz auch im Kopf gehabt, als er sich da so aufgeplustert hat, viel von Donald Trump. Ein Teil seiner, ich nenne es jetzt mal Versprechen, musste Merz schon vor der Wahl wieder einfangen. Da gab es ja diesen berühmten 5-Punkte-Plan zur Migration, den er vor der Wahl im Bundestag mit den Stimmen der AfD beschlossen hat und der unter anderem vorsah, ausreisepflichtige Menschen unmittelbar in Arrest zu nehmen. Nur wenige Tage nach diesem Beschluss, der übrigens rechtlich überhaupt keine Bindung hatte, trotzdem nochmal Mehrheit mit der AfD, hat Merz einräumen müssen, diese 40.000, die sofort ausreisepflichtig sind, ohne Duldungsstatus, die könne man natürlich nicht sofort alle festnehmen. Und dann war die Zahl plötzlich auf 500 namentlich bekannte Gefährder geschrumpft. So, jetzt rückt Merz Kanzlerschaft immer näher. Und die Umsetzung seiner markigen Worte in immer weitere Ferne. Zurückweisungen an der Grenze? Dazu steht in dem Papier, das die Koalitionsverhandler jetzt ausgearbeitet haben, der Zusatz in Abstimmung mit unseren europäischen Nachbarn. Und das ist das, was auch schon im Sondierungspapier gestanden hat. Und das hat ganz, ganz wenig von Basta. Das hat viel mehr davon, dass zu der Frage, was rechtlich überhaupt machbar ist, sich noch eine andere gesellt hat, nämlich die, was denn politisch machbar und realistisch ist. Als Teil der EU, der Deutschland ja ist, Polen und Österreich zum Beispiel, die würden sich ganz bestimmt freuen, und das sage ich voller sarkastischer Ironie, und auch revanchieren, wenn Deutschland jetzt den Alleingang einlegen und die Leute einfach zurückschicken würde. Also, auch hier viel versprochen und auch das wird sehr wahrscheinlich gebrochen. Das ist ein Muster. Merz ist unglaubwürdig. Da gibt's überhaupt kein Drumherumreden. Zumal, und das setzt dem Ganzen die Krone auf, er ja nun auch noch versucht, uns allen einzureden, er hätte in Sachen Schuldenpolitik überhaupt keine Kehrtwende vollzogen. Merz ist unglaubwürdig. Ich sag das nochmal. Er wird kein glaubwürdiger Kanzler werden. Ach so. Das wollte er übrigens bis Ostern sein. Das hat er auch angekündigt. Bis Ostern stünde seine Regierung. Und auch das ist mittlerweile nicht mehr sicher. Also das Bild rundet sich ab. Friedrich Merz kann kein glaubwürdiger Kanzler werden. Was er kann, ist im Moment nur noch auf das Kurzzeitgedächtnis der Menschen hoffen. Und das in Kombination mit einer möglicherweise von Tag 1 seiner Kanzlerschaft an geltenden neuen Ehrlichkeit plus einer gelingenden Politik. Dann kann er sich vielleicht zu einem guten Kanzler machen, zu einem glaubwürdigen. Der Zug ist abgefahren.
Frau Diekmann, herzlichen Dank.
Das war die Meinung von Nicole Diekmann. Zur Frage des Tages auf Radio 3.
Je crois plus en l'homme quand je le vois qui se pavane. Je crois plus en l'homme quand j'entends tout ce qui se trame. Je crois plus en l'homme quand je le vois qui se mitraille.
Je crois plus en l'homme, encore un petit peu en la femme. Je crois plus en l'homme, cet égoïste, ethnocentriste, capitaliste, colonialiste, impérialiste, esclavagiste, machiste ou journaliste. Cet arriviste nationaliste, le péniste, sarkoziste, hollandiste, royaliste, djihadiste, sioniste, c'est la même merdiste. Je crois plus en l'homme, ce salopard, ce matu, ce charognard qui a failli arrêter l'histoire d'un coup d'un seul pour une poignée de dollars. Finalement, la laisser croire c'était malin. Une belle astuce en implantant quelques virus, on pourra se faire quelques dollars de plus. Je crois plus en l'homme quand je le vois qui se pavane. Je crois plus en l'homme quand j'entends tout ce qui se trame. Je crois plus en l'homme quand je le vois qui se mitraille. Je crois plus en l'homme, encore un petit peu en la femme. Je crois plus en l'homme qui m'avait dit quand tu seras grand, tu seras moins petit. Plus je regarde autour de moi, plus je trouve que les gens sont bas.
Mais bon, mais bon.
Je crois plus en l'homme, cet assassin qui tue les phoques et les requins pour se faire de la crème de jour. Se tue l'amour, qui est-tu pour ses petits soins.
Je crois plus en l'homme, cet animal, le seul sensé mais immoral, encore plus vicieux qu'un chacal qui pisse dans l'eau potable et chie sur la nature. Qui s'en va souiller des enfants à l'autre bout du continent et s'en revient voir ses parents en leur disant tiens, je t'ai ramené les chaussures.
Merci, Michel.
Je crois plus en l'homme. Quand je le vois qui se parle, je crois plus en l'homme. Quand j'entends tout ce qui se trame, je crois plus en l'homme. Quand je le vois qui se mitraille, je crois plus en l'homme. Encore un petit peu dans la femme. Qui se dit mon fils de bon Dieu, qu'elle soit d'elle-son sur son prochain, mais qui est pas foutu de dire bonjour à son voisin. Qui part en croisade pour des valeurs au nom saignant de son seigneur. La fin justifie les moyens, si l'erreur est humaine, l'humain est horreur.
Je crois plus en l'homme qui se complaît dans le fin fond de son canapé, en charentaise et en peignoir et qui gémit.
Oui, bonne façon, c'est déjà trop tard.
Mais je crois encore en tous les autres, ceux qui n'ont pas de sang sur les mains. Les gars comme toi, les gars comme moi, qu'est-ce qu'il y a encore de nouveaux lendemains.
Je crois plus en l'homme quand je le vois qui se pavane. Je crois plus en l'homme quand j'entends tout ce qui se trame.
Je crois plus en l'homme quand je le vois qui se mitraille. Je crois plus en l'homme. Je crois plus en l'homme quand je le vois qui se pavane. Je crois plus en l'homme quand j'entends tout ce qui se trame. Je crois plus en l'homme quand je le vois qui se mitraille. Je crois plus en l'homme,
encore un petit peu en la femme.
Martin Fröst ist das hier, Klarinettist, außerdem André Power, Violine und ein Chor war auch mit dabei. 19 Minuten nach 8 ist es. Dem Prozess gegen den französisch-algerischen Schriftsteller Boualem Sansal hat die Autorenvereinigung PEN gestern als Justizfarce bezeichnet. Sansal ist 80 Jahre alt, leidet an Krebs. Er war im November in Algerien wegen eines Interviews festgenommen worden, sitzt seitdem in Untersuchungshaft und gestern nun wurde nach dem Schnellprozess sein Urteil verkündet. 5 Jahre ohne Bewährung. Die Sprecherin des PEN Berlin, Thea Dorn, ist nicht überrascht.
Dass er mittlerweile seit eben über 4 Monaten in Algier im Gefängnis sitzt, obwohl er schwer krank ist, hat schon erzählt, dass sie es ernst meinen damit, dass sie nicht nur ihm das antun, sondern es ist natürlich auch eine Drohung, glaube ich, die eine Signalwirkung haben soll, über Algerien hinaus.
Boualem Sansal wurde wegen eines angeblichen Verstoßes gegen Paragraph 87 des algerischen Strafgesetzbuchs verurteilt. Gefährdung der Staatssicherheit, der territorialen Integrität und der Stabilität von Institutionen. Nach diesem Paragraphen wäre sogar ein noch härteres Urteil möglich gewesen. Nach Sansals Verhaftung im November wurde sogar von lebenslanger Haft gesprochen. 5 Jahre sind da im Vergleich fast eine milde Strafe. Der ARD-Nordafrika-Korrespondent Stefan Ehlert interpretiert das Urteil so.
Ich glaube, man kann daraus ablesen, dass es ein gewisses Entgegenkommen gibt und möglicherweise auch eine Tür für eine humane Lösung, die jetzt gerade in Frankreich massiv gefordert wird. Algeriens Präsident Tebboune hat das Urteil noch nicht kommentiert. Nach allem, was wir wissen, sind offizielle Kommentare zu dem Thema schwer zu bekommen. Aus der Bevölkerung auch, weil man Angst hat, zu einem so sensiblen Thema zu sprechen. Aber Tebboune hat gesagt, das sollte jetzt möglichst schnell abgeräumt werden, das Thema. Und er habe Vertrauen in die Justiz.
Es ist also gut möglich, dass Boualem Sansal gar nicht die vollen 5 Jahre absitzen muss. Dieser Paragraph 87, nachdem er verurteilt worden ist, das ist sowas wie ein Gummiparagraph. Eigentlich sollte das, was er vor seiner Verhaftung in einem Interview gesagt hat, auch nach algerischem Recht von der Meinungsfreiheit gedeckt sein.
Da hat er wörtlich gesagt, diese Zitate liegen uns vor. Als die Franzosen Algerien kolonisierten, gehörte der gesamte westliche Teil Algeriens noch zu Marokko. Und er sagte auch, Algerien sei ein Militärregime, das die Bewegung Polisario erfunden habe, um Marokko zu destabilisieren. Das bezieht sich auf das Thema der Westsahara. Die ist völkerrechtlich umstritten, war vor 50 Jahren von Marokko besetzt worden. Und Algerien unterstützt die Befreiungsbewegung Polisario, auch aus eigennützigen Interessen, darin dort eine Unabhängigkeit zu erlangen. Marokko ist aber vorangeprescht und erlangt weltweit immer mehr Anerkennung für seine Ansprüche auf die Westsahara. Auch Frankreich hat angedeutet, Macron, dass man in die Richtung blicken könne. Und seitdem Juli letzten Jahres ist das Verhältnis sehr schlecht. Algerien hat seinen Botschafter abgezogen.
Es gibt also Meinungsverschiedenheiten zwischen Algerien und Frankreich. Und es gibt gute Gründe anzunehmen, dass Boualem Sansals Festnahme damit zu tun hat. Der Schriftsteller ist in die Mühlen eines diplomatischen Konflikts geraten. Auch seine Freilassung kann höchstwahrscheinlich nur auf diplomatischem Weg erreicht werden. Öffentlicher Druck kann aber durchaus hilfreich sein. Kulturstaatsministerin Claudia Roth hat gestern auf der Leipziger Buchmesse lautstark gegen Boualem Sansals Verurteilung protestiert.
Dieses offenkundig politische Urteil verurteile ich auf das Schärfste und ich fordere die unverzügliche Freilassung von Boualem Sansal. Je proteste. Je proteste contre cette justice politique et j'exige la libération immédiate de Boualem Sansal.
Claudia Roth gestern in Leipzig fordert auch auf Französisch die Freilassung von Boualem Sansal. Dieser wirklich wichtige Schriftsteller und Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels, Boualem Sansal, über den erfahren Sie noch mehr auf unserer Website. Da haben wir unter diesem Stichwort, unter seinem Namen Boualem Sansal, eine ganze Reihe von Beiträgen, von Gesprächen, Sendungen zusammengetragen. Schauen Sie da rein auf radio3.de. Swindle mit Miss Kane. Und jetzt gibt's leisere Klänge, die kommen von der Sängerin Lena Hauptmann und dem Gitarristen Dan Barone. Die sind zusammen Ledazzo, ein Duo aus Cottbus, und die machen Pop- und Jazz-Songs mit Texten auf Sorbisch, also der Sprache, die traditionell ja vorwiegend in der Lausitz im östlichen Deutschland gesprochen wird, wenn überhaupt, sind ja immer weniger, die Sorbisch beherrschen. Die beiden kommen aus der Lausitz, sind damit groß geworden mit der Kultur und Sprache, wollen die Sichtbarkeit der Kultur auch erhöhen. Für den Sorbischen Rundfunk haben sie schon sorbischen Jazz produziert. Dazu gab es Anfang Januar im RBB-Fernsehen eine Doku über Lena Hauptmann, finden sie in der ARD-Mediathek. Heißt Grand Prix für Lena Hauptmann. Und so klingen die beiden. Dieser Song hier heißt 1000 Träume.
Słyszę glejucu pysyń, liszańskim wieczyku. Słodka mieka po nawiasę la, se za swignio, co goda nianguja. Smawa mej syka śpię do przesad, ak traju na ju pysyn lubosti, a spivam njent. Wošytnych okok nuše stovu glama šuka bija přece jich, mi weje cu to za cu šeslitk, jan suche přijaše. Mami te sad sovan jom, napiš vizje da piska, sats mi lotus sats raz po kraju przez końca. Czy sats lida te sats wotam, że szuczam jest mył ty sro. Mogi raz na ju wiek ją przemalcę. Mogi raz na ją lubos trowa se. Czam jest mył ty stro, mogi raz na jubiek ją przemacnę. Mogi raz na ją lubość chowa se. Mogi raz zabyszy ją przespieszny.
Um 8.31 Uhr wieder mit Łukasz Tomaszewski. Donald Trump, unsere erste Meldung, regiert ja seit seinem Amtsantritt mit einer Flut von Dekreten. Handel, Migration, Wissenschaft und so weiter. Jetzt ist ein neues dazugekommen, richtet sich gegen die Museen des Landes. Dort soll die Geschichte der USA umgedeutet werden. Unangemessene Ideologie solle dort künftig keinen Platz mehr haben. Das hat Trump angeordnet.
US-Präsident Donald Trump will die Geschichte der USA umdeuten und hat seinen Stellvertreter J.D. Vance damit beauftragt, vor allem in Museen auf Darstellung im Sinne der neuen Regierung hinzuarbeiten. Titel des neuen Dekrets ist Wiederherstellung von Wahrheit und Vernunft in der amerikanischen Geschichte. Ja, im vergangenen Jahrzehnt habe es konzertierte und weit verbreitete Versuche gegeben, die Geschichte unseres Landes umzuschreiben und Fakten durch ein verzerrtes Narrativ zu ersetzen, das eher von Ideologie als von Wahrheit bestimmt ist. Das schrieb Trump in seinem neuen Dekret.
Und wer jetzt komplett verwirrt ist, also Trump will die Geschichte umschreiben mit dem Argument, dass ja andere vor ihm die Geschichte umgeschrieben haben.
Genau, zurück zum alten Narrativ, so könnte man das zusammenfassen. Zitat, das unvergleichliche Erbe unserer Nation, das Freiheit, Rechte des Einzelnen und das Glück der Menschen vorantreibt, das wurde als rassistisch, sexistisch, unterdrückerisch und andersweitig unrettbar mit Makeln behaftet dargestellt. Zitat Ende. Als Beispiel wird die berühmte Smithsonian Institution genannt, die vor allem in Washington D.C. etliche Museen betreibt. Sein Vize J.D. Vance soll jetzt gegen unangemessene Ideologie vorgehen.
Und welche Museen oder Ausstellungen trifft das jetzt?
Ja, berichtet wird von dreien eigentlich. Die erste ist die Ausstellung The Shape of Power, Stories of Race in American Sculpture. Außerdem das relativ neue National Museum of African American History and Culture, das sich explizit der afroamerikanischen Geschichte widmet und schließlich das American Women's History Museum.
Jeden Tag eine neue Meldung aus den USA, die mich fassungslos zurücklässt. Ich kann es nicht anders beschreiben. Wir schauen nach Berlin. Staatsoper Unter Linden hat 5 Neuproduktionen in der neuen Spielzeit angekündigt. Wagners Ring darf eröffnen. Und was gibt's noch?
Ja, neben den 2 Ringzyklen werde Generalmusikdirektor Christian Thielemann 3 Opernproduktionen dirigieren und sei auch in 3 regulären Sinfoniekonzerten, 4 Sonderkonzerten und 3 Gastspielkonzerten am Pult der Staatskapelle zu erleben. So heißt es in der Presseerklärung, und unter den 5 Neuproduktionen ist unter anderem die Uraufführung von Matthias Pinchers Das kalte Herz. Im Januar soll die kommen. Mit dem Auftragswerk will die Staatsoper ihr Engagement für das zeitgenössische Musiktheater fortsetzen. Zu den großen Namen der kommenden Spielzeit zählt unter anderem die österreichisch-russische Starsängerin Anna Netrebko.
In deinem Tipp jetzt schickst du uns gar nicht raus, sondern ab aufs Sofa oder vors Tablet oder für einen anderen Bildschirm. Gibt eine neue Doku in der ARD-Mediathek. Blockparty. Peter Fox feiert mit Berlin.
Der Konzert- und Dokumentarfilm Blockparty Peter Fox feiert mit Berlin begleitet diesen Sänger, als er im Sommer vergangenen Jahres mehrere kostenlose Konzerte in Berliner Brennpunkten organisierte, darunter zum Beispiel das Columbia-Bad oder auch der Görlitzer Park. Es wird auch erzählt, mit welchen bürokratischen Hürden die Veranstalter in sozial sensiblen Orten wie zum Beispiel Marzahn zu tun hatten.
Tropenstadt, Columbia-Bad, Neukölln, Marzahn und Kreuzberg. Man hat sich mit 1000 Leuten getroffen, mit Leuten aus den Kiezen, mit Sozialarbeitern, mit Jugendprojekten, dass es halt auch eine Zusammenarbeit wird.
Wie kann ich euch helfen?
Kann ich noch mal kurz sagen, wie es dazu gekommen ist, dass wir überhaupt jetzt hier heute mit euch sitzen? Wir wollten mit Nachwuchsleuten aus dem Kiez zusammenarbeiten, also die auch auf die Bühne holen.
Wie rappen? Du bist rappen? Wo man deine Texte? Ich hab keine Texte, ja, lauf ich Kartoffelbrei.
Dann haben wir so eine halbe Stunde Supportprogramm vor unserer Show.
Wie so eine Vorband.
Wie eine Vorband.
6000 Leute, das ist schon viel.
Das ist das, was ich will. Das, was mir die meiste Energie gibt.
Ich bin ein Star!
Das war so der Plan, dass man so ein bisschen mit den Bezirken, die auch oft so ein bisschen schlechte Presse haben,
Neukölln 44,
zusammen feiert.
Ja, der Film mischt einfach lebendige Konzertaufnahmen mit sehr persönlichen Geschichten und Träumen lokaler Newcomer. Meine Empfehlung für diese Doku baut auch tatsächlich auf Erlebtem auf, denn ich war auch auf einem dieser Konzerte im vergangenen Sommer im Columbia-Bad mit meinen beiden Kindern. Es war wirklich tolle Musik, super Stimmung. Peter Fox und seine Crew, die haben sich da wirklich selbst übertroffen. Sehr schön alles in dieser Doku festgehalten.
Also jederzeit zu sehen in der ARD-Mediathek. Blockparty, Peter Fox feiert mit Berlin. Und Łukasz Tomaszewski hören wir in einer Stunde wieder.
Kultur kompakt. auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB.
Der Radio 3 Kultursalon. Erleben Sie unsere besten Sendungen live im Studio 14 der RBB Dachlounge. Dieses Mal trifft es sich dort oben besonders gut. Zu unserer literarischen Begegnungssendung Orte und Worte kommt die Autorin und Buchpreisträgerin Antje Ravik-Strubel. Sie stellt mit bestem Blick auf die Hauptstadt ihren neuen Roman vor, der genau das auch tut, auf Berlin schauen und dabei tief hinein in die Kultur- und Medienszene. Der Einfluss der Fasane. Eine Feuilletonchefin gerät kulturpolitisch und privat arg ins Schleudern und in einen Shitstorm. Über Mediendiskurse und öffentliche Erregung, über die Berliner Bubble und die Potsdamer ebenso. Antje Ravik-Strubel im Gespräch mit Gastgeberin Nadine Kreuzhaller beim Radio 3 Kultursalon am Mittwoch, 19 Uhr, Studio 14, RBB Dachlounge. Melden Sie sich an auf radio3.de, wie es euch gefällt.
Stück hier, 8.41 Uhr ist es, Sie hören Radio 3. Christine Bilkau ist die Gewinnerin des Preises der Leipziger Buchmesse. Gestern ist ihr der Preis verliehen worden in der Kategorie Belletristik für ihren Roman Halbinsel. Über den haben wir schon berichtet, aber jetzt wollen wir uns nochmal genauer angucken. Und darüber spreche ich jetzt in Leipzig mit unserer Literaturredakteurin Anne-Dore Krohn. Anne-Dore, guten Morgen, du warst ja gestern bei der Preisverleihung.
Ja, hallo, guten Morgen nach Berlin.
Guten Morgen nach Leipzig. Letzte Woche hat ja Frank Dietschreit hier den Roman besprochen. Da wussten wir natürlich noch gar nicht, dass Halbinsel den Preis bekommt. Und Frank hat das Buch einen schnörkellosen Glücksfall der Literatur genannt. Stimmst du dazu?
Ja, also ich bin auch absolut begeistert von diesem Buch und stimme Frank Dietschreit total zu. Und ich freue mich sehr, dass die Jury sich für diesen Roman entschieden hat. Ich selbst bin schon ganz, ganz lange Fan von Christine Bilkaus Büchern. Das ist eine Autorin, die leise über laute Themen schreibt und ihnen damit einen ganz ordentlichen Nachdruck verleiht. Also schon ihr Debüt hat mich damals sehr überzeugt. Die Glücklichen hieß das. Da ging es um die Gefahr des sozialen Abstiegs. Und als Christine Bilkau gestern Nachmittag in der Glashalle in Leipzig in den Messehallen für ihre Dankesrede auf die Bühne kam, hat sie sich selbst daran erinnert, dass es 10 Jahre her ist, dass sie die ersten Interviews zu ihrem Debüt gab damals.
Und ich habe darüber nachgedacht, was das eigentlich für ein Jahrzehnt ist, was da
hinter uns liegt. Das ist ein ziemlich atemloses Jahrzehnt, angefangen bei Krieg und Flucht, dem Brexit, der Trump-Wahl, der ersten Rechtspopulismus und Pandemie, bedrohte Demokratien, allgegenwärtig die Klimakrise dazu und all das auch noch mit einem zunehmend verrohten Diskurs über die Welt zu sprechen und über Menschen zu sprechen.
Ja, und all diese Themen sind in Christine Bilkaus aktuellen Roman mit eingeflossen, aber eben nicht vordergründig. Also die Kunst von ihrem Schreiben ist, dass sie keine Thesenromane schreibt und trotzdem gesellschaftlich hochrelevante Themen so scheinbar nebenbei verhandelt. Also in Halbinsel, dem jetzt prämierten Roman, erzählt sie ganz dicht an ihrer Hauptfigur entlang. Das ist eine Frau Ende 40 namens Annette. Die lebt so recht zurückgezogen in einem kleinen Haus an der Nordsee. Sie ist Witwe, sie arbeitet als Bibliothekarin in einer Stadt in der Nähe. Und dann zieht ihre Tochter wieder ein. Die heißt Lynn, die ist Mitte 20. Die hatte einen Zusammenbruch und hat ihren Job gekündigt und crasht jetzt bei der Mutter. Aber dann macht sie keine Anstalten, wieder auszuziehen. Und aus dieser Grundkonstellation entspinnt Christine Bilkau ihre Geschichte.
Würdest du sagen, das ist ein politisches Buch?
Ja, ich würde sogar sagen, das ist ein richtiger Gesellschaftsroman, in dem er einen ganz kleinen Ausschnitt und den Moment einer Biografie zeigt und an diesem kleinen Ausschnitt ganz viele Themen verknüpft. Weil die Kulisse von dieser Geschichte ist unsere Gegenwart, also mit ihren Kriegen. Der Ukraine-Krieg zum Beispiel kommt vor. Es geht um das Erben, um Finanzen. Es geht wieder, wie in Christine Bilkaus Debüt, um die Sorge des finanziellen Abstiegs. Und es geht um die Umwelt, um die Klima, um das Klima und um nicht weniger als die Zukunft unserer Welt. Und ich fand das ganz schön, wie Cornelia Geißler, Redakteurin der Berliner Zeitung, die in der Jury saß, gestern Worte dafür gefunden hat. Die hat gestern nämlich die Laudatio auf Christine Bilkau gehalten und sie hat gesagt, dieser Roman beunruhige mit seinen leisen und lauten Fragen an die Gesellschaft.
Mehrschichtig webt Christine Bilkau das komplexe Thema Klimawandel in den Roman. Die flache norddeutsche Landschaft trägt womöglich ihr Verschwinden bereits in sich. Und die Tochter der Generation der einst Schulstreikenden zugehörig hatte sich ihr Arbeitsgebiet im Klimaschutz gesucht. Doch der Job ließ sie zweifelhafte Deals entdecken. Greenwashing.
Ja, diese Tochter, die bei der Mutter wieder einzieht, das entschlüsselt sich Stück für Stück, die hat nicht nur einfach keine Lust mehr auf die Arbeitswelt, die hat gegen Windmühlen gekämpft und hat sich zunehmend kritisch über den Verkauf von Klimazertifikaten geäußert, was natürlich nicht nur auf Gegenliebe stieß. Aber die Mutter, die versteht das zwar nach und nach, aber es ist trotzdem schwierig für sie, dass ihre Tochter jetzt so scheinbar ohne Hoffnung in die Zukunft da vor sich hin lebt. Und für die Mutter fühlt sich das so an, als würde die Tochter mit vollem Tempo in die falsche Richtung fahren, so heißt es an einer Stelle. Aber was soll man machen als Mutter, wenn man da eine erwachsene Tochter hat? Wie soll man da irgendwas verändern, ohne übergriffig zu werden?
Das heißt also, das ist auch ein Roman über Mütter und Töchter und so über die Leerstellen zwischen den Generationen?
Ja, unbedingt. Und auch dafür findet Christine Bilkau auf unaufgeregte Weise wieder treffende Worte. Also diese Verbindung zu erwachsenen Kindern. An einer Stelle sieht die Mutter die Tochter an und dann sieht sie in dieser erwachsenen Frau noch das Kleinkind. Sie kann sich sogar noch an das Neugeborene erinnern, sieht die Züge in dieser Tochter. Und gleichzeitig ist die Distanz zwischen den beiden unendlich groß. Also das kennen vielleicht Eltern auch. Da gibt es dieses kindliche Bild im Kopf und dann sieht man den erwachsenen Menschen vor sich. Das sind so wie zwei grundverschiedene, voneinander unabhängige Menschen und das ist manchmal schwer auszuhalten. Und die Mutter denkt auch ganz viel darüber nach, dass sie der Tochter immer die Zukunft als ein großes Versprechen verkauft hatte. Aber jetzt weiß sie gar nicht, wie sie ihrer Tochter wieder Zuversicht geben kann. Und auch darüber hat Christine Bilkau gestern auf der Bühne gesprochen.
Aber es geht ganz viel um eine Mutter, die versucht, die Zuversicht für ihre Tochter zu retten, weil sie selbst diese Zuversicht braucht. Sie braucht ihr zuversichtliches Kind, um selber hoffnungsvoll bleiben zu können. Doch diese Tochter, die ist 24 Jahre alt und die möchte was ganz anderes. Die möchte keine Zuversichtsfloskeln, sondern die sehnt sich nach Aufrichtigkeit. Die sehnt sich nach einer Sprache der Aufrichtigkeit beim Blick auf das, was in der Welt passiert.
Ja, und gleichzeitig sucht auch die Mutter nach einer Neuausrichtung in die Zukunft. Also die ist eben bald 50 Jahre alt und sie überlegt, ob sie nicht die Halbinsel verlässt, auf der sie seit vielen Jahrzehnten lebt. Und in den Roman eingestreut sind immer wieder Stellenanzeigen, die sich die Mutter schicken lässt. Und die lesen sich wie so kleine Verheißungen auf ein anderes Leben, auf diese ungelebten Parallelleben. Also Halbinsel ist ein Roman mit ganz plastischen Figuren, zu denen man beim Lesen eine große Nähe spüren kann. Ich bin wieder beeindruckt, muss ich sagen, von der psychologischen Tiefe dieser Autorin. Und ich freue mich sehr auf später. Ich bin nämlich heute hier in Leipzig mit Christine Bilkau verabredet. Und unser Gespräch kann man dann am Sonntag in den Literaturagenten hören. Gesa Ufer und ich moderieren zusammen die Messesendung und sind jetzt bis Sonntag dafür noch auf der Messe unterwegs.
Also das kann man sich schon mal vormerken. Am Sonntag Anne-Dore Krohn auf der Buchmesse in Leipzig. Ganz herzlichen Dank nach Leipzig. Liebe Grüße, Anne-Dore.
Liebe Grüße zurück.
Christine Bilkau ist für ihren Roman Halbinsel also gestern mit dem Preis zur Leipziger Buchmesse ausgezeichnet worden. Da freut sich auch der Luchterhand Verlag, denn da ist das Buch erschienen. 224 Seiten, 24 Euro. Und wie gesagt, mein Kollege Frank Dietschreit hat hier vor einigen Tagen diesen Roman schon rezensiert. Und die finden Sie auch noch, diese Rezension, auf radio3.de im Netz. Thank you. Hoffnung auf Gott heißt dieses Stück hier, übersetzt mit sonnigen Klängen mit Josef Gutmann-Lewitz am Bass. 8.53 Uhr ist es. Der Showmaster Hans Rosenthal wäre nächsten Mittwoch, 2. April, 100 Jahre alt geworden. Um ihn geht's in einem neuen Film im ZDF. Rosenthal heißt er kurz und knapp. Und da geht's vor allem um einen Schlüsselmoment in seinem Leben. Mehr dazu erfahren Sie gleich bei uns. Dann spreche ich hier mit dem Regisseur Oliver Hafner gleich ab kurz nach 9 hier auf Radio 3. Und das hier jetzt ist eine französische Band. Pink Turtle heißen die, rosa Schildkröte. Diese Schildkröte hat schon ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel. 1969 haben die sich gegründet, dann waren sie mal weg von der Bühne, dann sind sie wieder zurückgekommen. Die nehmen sich nach wie vor die Hits der 70er, der 80er, der 90er und machen was Eigenes draus, Swing-Versionen vor allem. Und sie treten auch heute immer noch mal ab und zu auf. Hier mit einem Hit von 1983.
Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Oh, can't you see, you belong to me? How my poor heart aches with every step you take, every move you make, every vow you break, every smile you fake, every claim you stake, I'll be watching you. I've been lost without a trace. I dream at night, I can only see your face. I look around, but it's you I can't replace. I feel so cold and I long for your embrace. I keep crying, baby, baby, please. Oh, can't you see? Heartaches with every breath you take, every move you make, every vow you break, every smile you fake, every claim you stake, I'll be watching you. Every move you make, every step you take, I'll be watching you.
So ist das, wenn eine französische Band einen Police-Song singt. Every Breath You Take war das hier.
Radio 3. Die Gedanken sind frei. Heute?
Der 2013 verstorbene Kabarettist Dieter Hildebrand.
Ich glaube, dass ich irgendwann wiederkomme. Als Tisch, als Autoreifen oder als Schrank.
Thank you.
Che bello. Die havelländischen Musikfestspiele laden ein zum ersten italienischen Kulturfestival mit Literatur, Kulinarik und Konzertgenuss. Presentiamo. Gemma De Battista und Marilena Liso. Gemeinsam sind die italienischen Pianistinnen das Duo De Battista-Liso. Ein Duo mit überwältigender Energie. Auf dem Programm Werke von Ravel und Debussy. 20 Finger und ein impressionistischer Rausch. Ab 15 Uhr locken schon Antipasti. Danach der Hauptgang, das Konzert mit dem italienischen Klavierduo De Battista-Liso. Bei den havelländischen Musikfestspielen. Morgen 16 Uhr auf Schloss Ribbeck, gelegen fast in Italien. Radio 3, wie es euch gefällt.
9 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Am Morgen hat ein schweres Erdbeben den Südosten Asiens erschüttert. Das Epizentrum lag nach Angaben verschiedener Erdbebenwarten nahe der Millionenstadt Mandalay in Myanmar. Es hatte eine Stärke von bis zu 7,7. Die Erdstöße waren bis nach China und Thailand zu spüren. Thailands Regierungschefin Shinawatra brach eine Reise ab, um sich mit ihrer Regierung zu beraten. Aus dem ARD-Studio Südostasien Max Seib.
In der thailändischen Hauptstadt Bangkok bebte minutenlang die Erde. Laut Helmholtz-Zentrum hatte es hier noch eine Stärke von 7,3. Hunderte Menschen rannten panisch aus ihren Häusern, Patienten wurden aus Krankenhäusern gebracht. Internetvideos zeigen, wie ein Hochhaus, das sich gerade im Bau befindet, einstürzt. Passanten in der Gegend flohen vor herabstürzenden Teilen und den Staubwolken. Zurzeit gibt es noch keine Berichte zu Toten oder Verletzten.
Die Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD gehen in die entscheidende Phase. Am Nachmittag trifft sich die Hauptverhandlungsrunde aus 19 führenden Vertreterinnen und Vertretern von Union und SPD. Die saarländische SPD-Ministerpräsidentin Rehlinger sagte in der ARD, man sei auf der Zielgeraden. Gesprächsbedarf gibt es nach ihren Worten unter anderem noch bei der Migration und der Steuerpolitik. Ähnlich äußerte sich der bayerische Ministerpräsident Söder ebenfalls in der ARD.
In der Kernfrage natürlich der Finanzierung gibt es eine grundsätzliche noch Herausforderung. Sozialdemokraten mögen halt gern Steuererhöhungen. Und das werden wir nicht tun. Wir brauchen Steuersenkungen, wir haben uns auch vereinbart. Umgekehrt müssen wir konsolidieren. Wir müssen auch an einigen Stellen schon ein Signal des Sparensetzens und wo gespart wird und wie. Das ist sicherlich immer noch der schwierigste Bereich. Aber das müssen wir tun, denn auch die Schuldenbremse gilt weiter, trotz der Möglichkeiten der Investition.
Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, CSU. Unter der gesperrten Ringbahnbrücke im Berliner Westen dürfen seit 22 Uhr keine S-Bahnen mehr fahren. Betroffen sind die Ringbahnlinien S41 und S42 sowie die S46. Der Abschnitt zwischen Westend und Halensee ist unterbrochen, und zwar in beiden Richtungen. Dort fahren ersatzweise Busse, die halten direkt am zentralen Omnibusbahnhof Zopp. Nach Angaben der Autobahn GmbH muss die Brücke mit Stützen abgesichert werden.